Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute, den 10. Dezember 2023, in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Fokus der Woche und Hörerbriefecke. Zoe Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 9525, 4750, 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören. Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident eröffnet die außerordentliche nationale Konferenz der Vereinigung der Kommunalverwaltungen in ganz Indonesien, APEKSI 2023. Außenministerin Retno weiht das neue Gebäude der indonesischen Botschaft in Tokio ein. Laut Verkehrsminister löst der Massentransport eine Reihe von Problemen. OIKN gab bekannt, dass es insgesamt 328 Absichtserklärungen für eine Investition in IKN gab. Indonesische Bürger in Schweden freuen sich über die Teilnahme an der Sozialisierung der Wahlen 2024. Die Vetorechte schwächen die Durchsetzung der UN-Charta. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo eröffnete am Freitag, dem 15. Dezember in Bogor, Westjava, die außerordentliche nationale Konferenz 2023 des Verbands der Kommunalverwaltungen in ganz Indonesien, APEKSI. In seiner Rede schlug der Präsident vor, dass jede Region entsprechend den Merkmalen ihrer potenziellen Stärken differenziert werden sollte. Er nannte Beispiele wie Ambon mit seinem starken Fischereisektor, Lampung mit seinem natürlichen Potenzial in Form von Ananas oder Bananen und Tomohon in Manado mit seinem Blumenreichtum. Präsident Joko Widodo empfahl APEKSI außerdem, einen großen Stadtentwicklungsplan auszuarbeiten, um das Bevölkerungswachstum bis 2050 zu ermöglichen. Die außerordentliche nationale APEKSI-Konferenz in Bogor fand am 14. und 15. Dezember 2023 statt. Auf der Tagesordnung der außerordentlichen nationalen APEKSI-Konferenz stand dieses Mal auch das neue APEKSI-Management. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi hat am Freitag, dem 15. Dezember, das neue Gebäude der Botschaft der Republik Indonesien, KBRI Tokyo in Higashi, Gotanda, Tokio, eingeweiht. Sie sagte, das neue Gebäude sei seinem beabsichtigten Zweck entsprechend gebaut worden, insbesondere um den Herausforderungen von Naturkatastrophen wie Erdbeben zu begegnen. Sie fuhr fort, dass das Gebäude auch die diplomatische Vision der indonesischen Botschaft in Tokio erfüllt, die bilateralen Beziehungen mit Japan weiter zu stärken. Sie drückte außerdem ihre Anerkennung gegenüber der japanischen Regierung für die Unterstützung während des gesamten Bauprozesses des neuen Gebäudes aus, einschließlich Auftragnehmern, Beratern und alle beteiligten Parteien. Das im April 2021 errichtete neue Gebäude für die indonesische Botschaft in Tokio steht auf einer Grundstückfläche von 2.421 Quadratmetern und verfügt über ein Bürogebäude mit einer Fläche von 5.056 Quadratmetern. Die indonesische Botschaft in Tokio arbeitete beim Bau des Gebäudes mit dem Bauunternehmen Taisei Corporation zusammen. Die architektonische Gestaltung und Beratung erfolgte mittlerweile durch das Unternehmen Kisho Kurokawa Architect and Associates. Am Bau des Gebäudes waren japanische und indonesische Architekten beteiligt. Die architektonische Merkmale und aus Indonesien mitgebrachte Materialien wie Marmor, Granit und Tempelstein zur Schau stellten. Indonesiens Verkehrsminister Budi Karya Sumadi erklärte am Freitag, dem 15. Dezember in Jakarta, dass die Entwicklung des städtischen Massenverkehrs eine Reihe von Problemen wie Staus, Luftverschmutzung, hohe Unfallraten und andere Probleme überwinden solle. Verkehrsminister Budi betonte außerdem sein Engagement für die weitere Verbesserung der Massentransporteinrichtungen, einschließlich der Umsetzung des MRT-Projekts gemeinsam mit der DKI-Provinzregierung von Jakarta, damit es gemäß dem festgelegten Zeitziel abgeschlossen werden kann. Zuvor sagte Präsident Joko Widodo, dass der Bau der MRT Phase 2A, Bundaran HI, Kota, gut voranschreite und die geplanten Ziele übertreffe. Laut dem Präsidenten ist das MRT-Projekt keine leichte Aufgabe, da die Arbeiten inmitten der geschäftigen Stadt Jakarta durchgeführt werden müssen. Präsident Joko Widodo strebt an, dass die MRT Phase 2A bis 2027 funktionsfähig sein wird. Nach Abschluss von Phase 2A wird das Projekt mit Phase 2B, Kota Ancol, fortgesetzt. In Bezug auf den Plan, die MRT von Ost nach West zu bauen, sagte der Präsident, dass alles noch in Bearbeitung sei und bald nach der Durchführung von Berechnungen und Studien entschieden werde. Der Stellvertreter für Investitionen und Finanzierung der Verwaltungsbehörde für die Landeshauptstadt Nusantara, OIKN, Agung Wicaksono, gab bekannt, dass es bei IKN 328 Briefe über Investitionsinteressen oder Absichtserklärungen, Letters of Intent, LOI, gab, wobei inländische Investoren dominierten. In einer Pressekonferenz zu den OIKN-Investitionsentwicklungen, die am Freitag, dem 15. Dezember, online in Jakarta verfolgt wurde, sagte er, die 328 Letters of Intent bestehen aus 187 Absichtserklärungen aus Indonesien, 28 aus Singapur, 25 aus Japan, 21 aus China, 20 aus Malaysia, 101 aus Südkorea, 7 aus den Vereinigten Staaten, 4 aus Spanien, 3 aus Finnland und 24 weiteren Absichtserklärungen. Er räumte jedoch ein, dass die Verwaltungsbehörde OIKN auf Anweisung des Präsidenten der Republik Indonesien Joko Widodo bei der Bearbeitung der Interessenbekundung inländischen Investoren Vorrang einräumen sollte. Indonesische Bürger in Schweden und Lettland nehmen mit Begeisterung an der Sozialisierung für die Wahl 2024 teil, die bisher in 13 Städten in Schweden durchgeführt wurden und dieses Wochenende in der Stadt Riga in Lettland stattfinden werden. Der indonesische Botschafter in Schweden und Lettland, Kama Pradipta Isnomo, sagte am Freitag, dem 15. Dezember, dass die Wahlkampagne bis Januar nächsten Jahres fortgesetzt werde. Basierend auf Daten vom Auslandswahlausschuss in Stockholm, PPLN, wurden in Schweden und Lettland bis zu 1.506 indonesische Staatsbürger in die Liste der ständigen Wähler im Ausland, DPTLN, aufgenommen. Diese Zahl ist im Vergleich zur Liste der ständigen Wähler im Ausland von Schweden und Lettland bei den Wahlen 2019 um 33% gestiegen. Die Abstimmung für indonesische Staatsbürger in beiden Ländern findet am 10. Februar 2024 statt. Die Wähler gehen zum Wahllokal oder können ihre Stimmzettel vor Post einsenden. Unterdessen finden in Indonesien erst am 14. Februar 2024 die Wahlen statt. Der Generalvorsitzende des Nahdlatul Ulama Exekutivrats, K.H. Yahya Khalil Stakuf, kam zu dem Schluss, dass das Veto der 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die Durchsetzung der UN-Charta und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geschwächt habe. In einer am Freitag, dem 15. Dezember in Jakarta eingegangenen Erklärung sagte er, das Vetorecht habe die Legitimität der Vereinten Nationen geschwächt und Regelverstöße durch Parteien ermöglicht, die ihre eigenen Ziele durch verschiedene politische, wirtschaftliche und militärische Anstrengungen verfolgte. Seiner Ansicht nach ermöglicht das Vetorecht ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates nationale Interessen oder die Interessen ihrer Verbündeten zu schützen, auch wenn dies gegen den internationalen Konsens verstoßt. Allerdings sieht er in der Zusammenarbeit zwischen Menschen verschiedener Religionen und Länder einen wichtigen Schritt zur Bewältigung globaler Herausforderungen. Er fördert die Angleichung religiöser Lehren an den internationalen Konsens nach dem Zweiten Weltkrieg und die Mobilisierung der jeweiligen Gemeinschaften zum Aufbau einer gerechteren und harmonischeren Weltordnung, die die gleichen Rechte und die gleiche Würde jedes Einzelnen respektiert. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Programm Glanz und Ruhe behandelt heute das Thema. Aus humanitären Gründen bemüht sich Indonesien um die Umsiedlung von Rohingya-Flüchtlingen in Aceh. Indonesian Präsident Joko Widodo befahl den Minister für Politik, Recht und Sicherheit Mahfud MD, sich mit dem Problem der Rohingya-Flüchtlinge, die Indonesien Territorium betreten, zu befassen, indem er die Regionalregierung und das UNHCR einbezog. Er übermittelte dies am Montag, den 4. Dezember, vor seiner Abreise nach Nusa Tenggara auf dem Luftwaffenstützpunkt Halim Perdana Kusuma in Jakarta. Die Zahl der Rohingya-Flüchtlinge, die in der letzten Zeit in die Region Aceh einreisen, ist weiter gestiegen, was Reaktionen der Menschen in Aceh hervorruft. In diesem Zusammenhang veranstaltete das Koordinationsministerium für Politik, Recht und Sicherheit am Mittwoch, den 6. Dezember, ein Treffen mit zuständigen Ministern und Beamten, um die Frage der Rohingya-Flüchtlinge zu erörtern. Minister Mahfud MD sagte, dass sich derzeit 1478 Rohingya-Flüchtlinge in Aceh aufhalten. Ihm zufolge unternehmen die indonesische Regierung Anstrengungen, um die inländischen und humanitären Bedürfnisse gut zu bewältigen. Er bekräftigte, dass Indonesien die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen nicht unterzeichnet habe und daher nicht an den UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, UNHCR, gebunden sei. Drei leistete Indonesien Hilfe für Rohingya-Einwanderer aus humanitären Gründen. Mahfud verfolgt, dass Nachbarländer wie Malaysia und Australien keine Rohingya-Flüchtlinge mehr aufnehmen könnten. Diese Flüchtlinge nutzen zunächst Indonesien als Transitpunkt. Im Laufe der Zeit wurde Indonesien jedoch als Flüchtlingsziel genutzt. Laut Mahfud hat sie seine Partei bislang darauf konzentriert, Flüchtlingen die Einreise zu verwehren und Rohingya, die an andere Orte geflohen sind, umzusiedeln. Es wurden mehrere Anstrengungen unternommen, angefangen bei der Koordinierung mit dem Hohen Flüchtlingskommissar, der Vereinten Nationen UNHCR, bis zur Suche nach Flüchtlingen neue Flüchtlingsplätze. Nach dem Treffen sagte Mahfud MD, er habe die Außenministerin Retno Marsudi gebeten, sich mit dem UN-Hochkommissar für Flüchtlinge über das Schicksal der Rohingya-Flüchtlinge abzustimmen. Mit der von Retno durchgeführten Koordinierung hofft Mahfud, dass UNHCR im Umgang mit den Flüchtlingen schnell handeln kann, die beginnen überzuströmen. Er bat auch die Maritime Sicherheitsagentur zu patrouillieren, um die Ankunft von Rohingya-Flüchtlingen zu verhindern. Mahfud erklärte, dass diese Agentur sich mit der indonesischen Marine bei der Patrouille an mehreren Punkten koordinieren würde. Mahfud hat außerdem den Innenminister Tito Karnavian angewiesen, sich mit den Regionen Aceh, Nord-Sumatra und Riau abzustimmen, um alternative Orte für Rohingya-Flüchtlinge zu besprechen. Der Minister stellt sicher, dass er bald Unterbringung von Rohingya-Flüchtlingen an neuen Standorten tun wird und Ansammlungen von Bewohnern zu vermeiden. Das war Glanzpunkt der Woche.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen heute mit dem Ereignis am 16. Dezember 1960. an dem zwei Flugzeuge zusammenstießen. Zwei Flugzeuge stießen am Himmel von New York, Vereinigten Staaten, am 16. Dezember 1960 zusammen. Bei der Kollision zwischen Flugzeugen United Airlines Douglas DC-8 und Constellation TVA Lockheed L-1049 kamen alle 134 Passagiere ums Leben. Das erste Flugzeug, nämlich DC-8, beförderte 84 Passagiere einschließlich 7 Flugbesatzungen vom Internationalen Flughafen Chicago zum Internationalen Flughafen John F. Kennedy. Alle Passagiere starben an Bord. Außerdem beförderte das zweite Flugzeug Lockheed vom Flughafen Dayton, Ohio zum Flughafen LaGuardia, New York 39 Passagiere und 5 Flugbesatzungen. Wir kommen jetzt zum Ende des Krieges zwischen Indien und Pakistan am 16. Dezember 1971. Bangladesch war 1971 unabhängig. Wie die Webseite Wikipedia informiert, endete der bewaffnete Konflikt zwischen West-Pakistan, Pakistan, Ost-Pakistan, Bangladesch und Indien am 16. Dezember 1971. Dieser Krieg dauerte mehr als 10 Monate vom 26. März bis zum 16. Dezember 1971. Der Krieg wurde beendet, da Pakistan vor Indien und Bangladesch kapitulierte. Deshalb war Bangladesch, der zuvor der pakistanischen Führung gehört, offiziell ein unabhängiger Staat. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit der rumänischen Revolution 1989. Die Revolution von Rumänien war der Protest und zugleich die größte Unruhe, die eine Woche vom 16. Dezember 1989 stattfand. Diese Unruhe war durch den Sturz des kommunistischen Regimes von Nicolae Ceausescu begründet. Rumänien war der einzige Mitgliedstaat des Ostblocks, der beharrlich war, das kommunistische Regime mit dem Gewalt zu stürzen und seinen Führer zu hinrichten. Die rumänische Revolution forderte 1104 Todesopfer, von denen 162 während des Protests starben, die zum Sturz von Nicolae Ceausescu führten. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sifatku, salahku, perkataan dan tingkah laku. Mengapa kau masih di sampingku? Apalah yang ku genggam sehabis semalam tanpa perlu alasan. Pergi, hey, dari sifatku, salahku, perkataan dan tingkah laku. Mengapa kau masih di sampingku? Apa layakku genggam sehabis semalam tanpa perlu dengar alasan? Aku kau maafkan.
Voice of Indonesia.
Di bersyarat unsur Indonesia nahat hoita das tema im Indonesian COP ah uncanti pafilong pandan diskusionun uber den klima wander sovi Indonesia mas namencur uber windu des globalen klima wander star. Dari Indonesia pafilong dir ein meter der samstan diplomasi of der UNFCCC COP ah uncanti klima conference wa uda amontak pembustafter di Republik Indonesia in for Ainitan Arabisan Emiratan usin bagis official geswasan in gezam zibat nunzipci podium diskusionen mit referenten unda zitlicher hintergrunden cekten das imamir andere Akteure aus der Regierung an Klimaschutzmaßnahmen beteiligt sind. Wissenschaftler Hussein sagte, der indonesische Pavillon zeige, dass Richtlinien und Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels umgesetzt wurden, ein Beweis für das Engagement Indonesiens für globale Verhandlungen und die von verschiedenen Parteien in diesem Bereich ergriffenen Maßnahmen. Darüber hinaus unterstützt der indonesische Pavillon die Verhandlungen Indonesien am UNFCCC COP 28 Verhandlungstisch. Der indonesische Pavillon brachte der internationalen Welt außerdem Maßnahmen, Strategie und Innovation zum Ausdruck, da er einer der Vorreiter bei der Verhinderung eines Anstiegs der globalen Temperaturen über 1,5 Grad Celsius ist. Bei den beiden vorherigen Klimakonferenzen in Glasgow, England und Sharm el-Sheikh, Ägypten, gab es einen Unterschied im indonesischen Pavillon. In den beiden vorangegangenen Ländern betonte der indonesische Pavillon die wichtigste Rolle des Forst- und anderen Landnutzungssektors Volu bei der Erreichung der Emissionsreduktionsziele. Durch die Organisation der COP 28 in Dubai, der Vereinigten Arabischen Emiraten, fördert der indonesische Pavillon Maßnahmen und Engagement zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Energiesektor, einschließlich Just Energy Transition Partnership, JETP. mit Finanzierung, Nutzung neuer und erneuerbarer Energien sowie Beteiligung der Gemeinschaft und der jungen Generation. Durch die Organisation der COP28 in Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten, fördert der indonesische Pavillon Maßnahmen und Engagement zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Energiesektor einschließlich der Partnerschaften für eine gerechte Energiewende, GETP, mit Finanzierung Nutzung neuer und erneuerbarer Energien sowie gemeinschaftlicher und kommunaler Energiegenerationbeteiligung. Unterdessen sagte der stellvertretende Minister für Umwelt und Fortbewegung, Aliu Dohong, dass die Darstellung der kulturellen Reichtums der Fontänen bis hin zu kulinarischen Darbietungen aus verschiedenen Regionen reichte dazu beitrug, die sanfte Diplomatie-Mission des indonesischen Pavillons durch die abgehaltenen Diskussionsrunden zu stärken. Unterdessen berichtete der Verantwortliche des indonesischen COP28 Pavillons, Agus Yustianto, dass im Diskussionsprogramm insgesamt 379 Redner in 77 Diskussionssitzungen im indonesischen Pavillon anwesend waren. Die Redner sind Akteure im Klimaschutz von der Zentralregierung über regionale Regierungen, Wissenschaftler, NGOs und Gemeinden bis hin zur jüngeren Generation. Laut Agus waren die abgehaltenen Diskussionssitzungen die größten im Vergleich zur Abhaltung des indonesischen Pavillons auf der COP26 in Glasgow und der COP27 in Sharm el-Sheikh. Er sagte weiter, dass die im indonesischen Pavillon angesprochenen Diskussionsthemen verschiedene Themen der Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel umfassten, von Fluss auf Wert bis Fluss abwärts, Landschaft und mehr Einzelpersonen und Gruppen, einschließlich Wirtschaftsakteuren bis hin zu Geschlecht und der jüngeren Generation. Das war unser Indonesien.
Feeling love again.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Reichtum von typischen Spezialitäten Cirebons wird viel angefragt. Angefangen von Gerichten mit Lesehanweise, indem man gemeinsam auf den Boden sitzt und isst, bis zu den traditionellen Snacks. Eine der kulinarischen Arten aus Cirebon, die einfach zu finden ist, von Gebäck bis zur Torte, ist ein typischer traditioneller Tafelkuchen. Auf den ersten Blick sieht dieser Kuchen ähnlich wie Crepes aus, aber mit einfacher Form und traditionellem Aroma und Geschmack. Dieser Kuchen ist anders im Vergleich zu anderen Kuchen. Der Herstellungsprozess dieses Kuchens wird traditionellerweise ausgeführt. Der Tafelkuchenteig kommt aus geraspelter Kokosnuss gemischt mit dem Reismehl. Beide Zutaten werden dann mit Kokoswasser bis zum Teig gerührt. Der Teig wird dann manuell kreisförmig auf dem großen Wok mit dem Bananenblatt geformt. 5 Minuten später wird der Teig des Tafelkuchens eine Schicht vom Klebreis ergänzt, damit die Form nicht gekracht wird, wenn er gar ist. Nachdem er 3 Minuten mit dem Klebreis geschichtet wird, wird der Teig mit Kochbananen und Brown Sugar hinzugefügt. Gleich darauf werden Kochbananen und Brown Sugar gedrückt und gepresst, damit sie mit dem Teig gemischt sind. Man soll Kokosschale beim Drückenprozess benutzen, damit der Teig nicht klebrig ist. Der Teig wird manuell auf dem Wok geformt, damit die Unterseite glatt aussieht und leicht abheben lässt. Um den schmackhaften Tafelkuchen mit typischem Kokosnuss- und Klebreisaroma zu bekommen, sollten der Kochprozess den Brennholz verwenden. Daneben sollte man auch Kochbananen benutzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer Geschichte wurde der Tafelkuchen seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Der Name vom Tafelkuchen stammt aus dem Wort Napel, was kleben heißt und die Tafel angeklebt bedeutet. Dies kann man sehen, indem der Teig mit dem Klebreis auf dem Wok angeklebt wird. Dieser Kuchen wird Rp7.000 pro Stück verkauft und häufig mit dem Kaffee gegessen oder als Mitbringsel von Touristen mitgebracht. Das war wunderbares Indonesien mit dem Tafelkuchen. Wir werden uns mit anderen Themen treffen. Das ist Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem Programm Dies und Das informieren wir Sie heute über die Leistungsfähigkeit Indonesiens in der digitalen Industrie. Sequoia, ein Entwickler der Mehrspieler-Online-Kampfarena MOBA aus Indonesien, erzielte die höchste Position und gewann die Auszeichnung in der Kategorie Best Pitch beim Inkubationswettbewerb Internet Computer Protocol ICP 2023 auf Bali. Joshua Budiman, der Geschäftsführer von Sequoia, sagte, dass mit dieser Leistung es ihm gelungen war, ein Pionier bei der Innovation eines Spieleprodukts mit integrierter Blockchain-Technologie zu werden. Am ICP-Programm nahmen 15 Projekte teil, die 7 Wochen miteinander konkurrierten. 12 Restprojekte hatten die Chance, sich anzupreisen. Sequoia ging als Sieger mit einer Punktzahl von 4,85 aus 5 hervor. Sequoia bietet den Spielern Fantasy-Abenteuer. Diese Mehrspieler, Spiele mit dem Kampfarena-Thema MOBA, waren erfolgreich darin, 91 Kommunitäten und mehr als 1 Million Teilnehmer zu versammeln. Einzigartig ist dabei, dass die entwickelte Web-Technologie autonom oder dezentralisiert ist, wie das Krypto-Ökosystem. Bruni Calabretta, der Gründer des Web3-Technologie-Entwicklungsunternehmens Disruptive ICP Hub Indonesia, sagte, dass die Leistung von Sequoia das Potenzial in der Spieleindustrie zeigt, die mit der Krypto- und Blockchain-Technologie in Indonesien integriert ist. Liebe Zuhörer, Sequoia ist bestrebt, die Beteiligung der Kommunität zu unterstützen und immersive Spielerlebnisse zu bieten, um auf die wachsende Nachfrage der Spielindustrie in Indonesien zu reagieren. Mit der Auszeichnung Best Pitch wird erwartet, dass Sequoia in Zukunft die Gelegenheit hat, sich immer noch zu entwickeln und mehr Spieler zu erreichen und positive Beiträge für das Krypto-Ökosystem zu leisten. Außerdem stellte Sequoia seine Schritte sicher, indem er in die größte Kryptobörse der Welt, Bitmart, eindrang. Mit diesem Schritt wird erwartet, dass Sequoia ein tiefes Erlebnis erzeugen und Spieler des Metaverse-Spiels in der ganzen Welt unter dem Titel Das führende Community-Zentrierte Metaversum in Asien verbinden kann.
Cara, kau cinta. Sabar,
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia als Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir ein Keroncong-Lied mit dem Titel Bintang di Surga oder Stern am Himmel, gesungen von Ulfa und Alfrida mit Keroncong Buddha Saputra. Das Lied wurde 2005 veröffentlicht und von Nazril Irham oder Ariel geschrieben, die derzeit Sänger der Musikband Peter Pan oder Noah ist. Die Band machte das Lied auch populär. Laut Ariel mochte er sich in dem Lied Bintang di Surga etwas sehr Schönes vorstellen. Auf der anderen Seite geht es in Bintang di Surga um jemanden, der eine Menge Dinge in sich trägt. Aber eines hat er nicht und er wollte es so sehr. Liebe Musikfreunde, hier ist Ulfa und Alfrida mit Keroncong Buddha Saputra mit Bintang di Surga. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Hampa hidup terasa.